Zur kommenden Stunde bei Radio Horeb begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir gehen auf das Ende des Jahres 2016 zu. Für viele ist das eine Zeit, in der sie ein wenig Fazit ziehen und sich schon langsam auf das Kommende ausrichten. Die meisten von uns werden bereits einen Kalender 2017 irgendwo hängen haben, dort die ersten Termine eingetragen. Das alles sind Zeichen dafür, dass der Weg weitergeht über das neue Jahr hinweg. Auf unserem Lebensweg werden wir begleitet von den Menschen, die uns zur Seite gestellt sind. Aber als Katholiken wissen wir uns auch begleitet von einer Heerschar von Glaubenszeugen, die uns auf dem Erdenweg schon vorangegangen sind. Es ist eine gute, lange Tradition, uns diese Heiligen als Vorbilder und Begleiter zu nehmen. Nicht so sehr, um sie nachzumachen, sondern eher, um uns von ihnen ermutigen und anspornen zu lassen, vielleicht auch manchmal eine Richtung aufgezeigt zu bekommen. Das geht meistens besonders gut, wenn diese Glaubenszeugen unserer Erfahrungswelt und Kultur nahestehen. Und darum sprechen wir heute über Lebensbilder, Heilige aus unserer Zeit. Das ist auch der Titel eines Buches, 33 Lebensbilder von Heiligen unserer Zeit. Und unser Gast in dieser Sendung ist die Autorin Christa Pfenningberger. Sie ist Mitglied der Gemeinschaft der Seligpreisungen und seit 2002 Chefredakteurin der Zeitschrift Feuer und Licht. Sie wohnt mit ihrem Mann im niederösterreichischen Wallfahrtsort Maria Langeck, wo die Gemeinschaft der Seligpreisungen ein Haus für Seminare und Einkehrtrage betreut. Und von Maria Langeck aus ist uns Frau Pfenningberger auch für diese Sendung zugeschaltet. Herzlich willkommen. Grüße Sie, Frau Pfenningberger.
Grüß Gott, Frau Fröhlich.
Frau Pfenningberger, in der Monatszeitschrift Feuer und Licht stellen Sie auch immer wieder das Leben von Heiligen vor. In jeder Ausgabe ist, glaube ich, so eine Biografie drin.
Genau.
Warum machen Sie das?
Also es ist so, das Ziel von Feuer und Licht ist ja die Vertiefung des christlichen Glaubens. Das ist eigentlich die Kurzdefinition der Zeitschrift, Feuer und Licht, die Zeitschrift zur Vertiefung des christlichen Glaubens. Und das Leben eines Heiligen ist ja eigentlich nichts anderes als ein ganz lebendiges Glaubenszeugnis, wenn man so will. Also im Unterschied zur Katechese oder zur Lehre, die manchmal etwas trocken anmuten kann, nicht sein muss, aber manchmal etwas trocken anmuten kann, ist natürlich eine Lebensbeschreibung, eine Biografie immer etwas sehr unmittelbar Ansprechendes und Lebendiges. Und so gesehen sind die Heiligen eine Glaubensschule und ihrem Weg nachzuspüren, ihrem Leben nachzudenken, bewirkt, wie Sie selber schon eingangs gesagt haben, eine Ermutigung im Glauben und führt so eigentlich auch zu einer Vertiefung des christlichen Glaubens. Und ich bekomme oftmals von den Lesern die Rückmeldung, sei es schriftlich, also über eine E-Mail oder per Telefon, dass sie sagen, ach Frau Pfenningberger, das Erste, was ich lese, wenn Feuer und Licht im Postkasten liegt, das ist das Leben der Heiligen.
Also etwas direkt Ansprechendes. Es gibt einen großen Heiligen, dem das wirklich auch ganz genauso gegangen ist. Das ist der Ignatius von Loyola gewesen, nicht? Der hat damals...
Gutes Beispiel. Genau, der lag ja mit seinem zerschmetterten Knie und damit auch mit seinen zerschmetterten Lebensträumen. Sie wissen es, auf dem Krankenbett hingestreckt unter Schmerzen, hatte zweierlei Literatur, Helden- und Ritterromane und Heiligenvieden. Und bei den Heiligenvieden musste er eben die Feststellung machen, dass sein Herz auf ganz sonderbar, bislang unbekannte Weise Frieden und Ruhe findet in all dieser Lebensmisere. Und das war mit auch eine Initialzündung eigentlich auf seinem Weg zu Christus und damit auch zur Gründung eines ganz großen Ordens, den wir heute ja den aktuellen Papst verdanken.
Wie geht Ihnen das denn selbst, Frau Pfenningberger, wenn Sie diese heiligen Biografien durchschauen und dann auch zusammenschreiben auf eine kürzere, lebendige Fassung, wie sie in die Zeitschrift passt? Was macht das mit Ihnen?
Frau Fröhlich, das ist eine sehr gute Frage. Also für mich ist es eigentlich immer eine große Freude, mich mit durch diese Artikel mit den Heiligen näher zu beschäftigen. Sie sagen es, das ist doch eine Frage der Recherche. Was gibt es überhaupt an Textmaterial? Ganz oft, wenn es beispielsweise Mitglieder irgendeiner Kongregation eines Ordens waren, wende ich mich an die zuständigen Ordenshäuser. Dort sind die zuständigen Brüder oder Schwestern für die Pressereferate immer hellauf begeistert, dass einer aus ihren Reihen vorgestellt wird. Ich erhalte da in der Regel dann sehr viel Material. Material, Dokumentationen, Bildmaterial auch. Und für mich, im mich näher beschäftigen mit dem Heiligen, ist es jetzt natürlich nicht immer in der gleichen Intensität, das ist schon klar. Aber manchmal muss ich sagen, gewinne ich wirklich einen Freund. Also es gibt dann Heilige, die wirklich auch meine ganz persönlichen Freunde und Wegbegleiter werden. Ein Gewinn ist es jedes Mal. Aber manchmal ist es eben wirklich auch was Besonderes, wo ich merke, da kommt jemand auf mich zu, da bietet mir jemand Freundschaft an, da ist es jemand ähnlich gegangen im Leben wie mir, weil es ist ja dann interessant, auch Heilige zu entdecken, Männer und Frauen, die vielleicht eine ähnliche, natürlich nicht identische, das ist klar, aber vielleicht auch ähnliche, das heißt vielleicht charakterliche Veranlagung hatten oder ähnliche Talente oder ähnliches als Freud oder leidvolle Erfahrungen machen mussten. Und dann zu lesen und zu sehen, wie der oder die damit umgegangen ist, wie der oder die sich aber gerade auch dadurch hat verwandeln lassen auf diesem Weg der Heiligkeit, das ist dann für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal schon sehr bewegend. Und ich gebe das dann auch sehr gerne, muss ich auch sagen, an die Lisa weiter.
Wir haben jetzt in Ihrem Buch vorliegen 33 Lebensbilder genau. von Heiligen unserer Zeit. 33, ja, da denkt man an die Lebensjahre Jesu. Ist das deshalb so gewollt?
Jein, die Frage ist berechtigt. Meine Grundintention war, einfach sozusagen ausfallen, Lichtbilder herauszusuchen. Ich habe manche dann noch ein bisschen umgeschrieben, aber herauszusuchen, die wo A, einerseits Unbekannte dabei sind und B, Heilige unserer Zeit. Ich habe dann einfach mal so zusammengetragen und dann irgendwann einfach mal durchgezählt und dann waren es, ich weiß nicht, 31 oder 32 und ich dachte, hoppala, das ist ja fast das Vollalter Christi. Und dann kam diese Idee, so wie Sie es natürlich auch gleich richtig assoziiert haben, dann kam diese Idee doch 33 zu nehmen, denn was haben die Heiligen, was zeichnet sie aus? Sie haben eigentlich in ihrem Leben diese Fülle der Gnade, die ja jedem von uns geschenkt ist, ganz wirksam werden lassen und sind so Christusähnlich geworden. Und so gesehen passt die Assoziation 33 Lebensbilder, also 33 Menschen, die, ich sage jetzt mal, auch das Vollalter im geistlichen Sinn erreicht haben. Und auf dem Cover, das kann man jetzt leider den Hörern nicht so leicht vermitteln, weil man das ja nicht sieht, naturgemäß über das Radio. Es sind ja auch auf dem Buchcover 33 Fotos deswegen, weil sie eben Heilige unserer Zeit sind, also es ist nicht Ikonen oder Gemälde, sondern regelrechte Fotos, auch Farbfotos, zu sehen, die mein Layouter in Kreuzform arrangiert hat und in der Mitte, also beim Schnittpunkt des Längs- und Querbalkens des Kreuzes Christi, ist eine Pantokrator-Ikone von Christus, also eine Christus-Ikone, die ihn als Herrscher zeigt. Und das heißt auch, das Titelbild macht deutlich, diese 33 sind zwar ganz unterschiedlich, braucht man nur die Fotos angucken, ganz unterschiedliche Gesichter, aber sie leben eben doch aus demselben Geheimnis heraus, aus derselben Mitte heraus, und das ist Christus. Oder man könnte auch sagen, sie sind alle auf dasselbe Ziel zugegangen, und ja, das ist Christus.
Also 33, eine symbolträchtige Zahl, eine
Tat.
Zahl auch der ja. Fülle des
Lebens Ja, richtig, Jesu. Genau, des Vollalters erreicht Habens, genau.
Mhm. 33, das sind auf der einen Seite viel, aber es sind dann auch wieder gar nicht ganz so viel. Wie haben Sie denn da die Auswahl getroffen unter den, wenn ich mir jetzt ausreiche, Sie sind seit 2002 Chefredakteurin, dann gibt es 11, glaube ich, Ausgaben pro Jahr.
Ja.
Und wenn man das dann mal die Jahre nimmt, sind es ja sehr viele. War das schwierig, die Auswahl zu treffen?
Das war in der Tat schwierig. Und Sie sagen es, das ist 33 ist gleichzeitig gar nicht viel. Nicht im Hebräerbrief heißt, wir sind umgeben von einer Wolke von Zeugen. Und so ist es. Und von dieser Wolke von Zeugen gibt es mittlerweile in Feuer und Licht 227 Heiligenbiografien und das heißt aus diesen wieder 33. Insofern aber war die Auswahl nicht so schwer, als sie eingegrenzt war. Ich wollte unter anderem oder mehr Unbekannte als Bekannte, ein paar Bekannte sind dabei, mehr Unbekannte und ich wollte aktuelle Heilige. Und da hat sich der Kreis sozusagen schon ein bisschen enger gezogen, denn viele Heilige, die wir vorstellen, sind dann automatisch rausgefallen, wenn ich es mal ein bisschen salopp sagen darf. Beispielsweise der heutige Tagesheilige, der heilige Ambrosius, den hatten wir schon vorgestellt. aber der wäre für mein Heiligenbuch jetzt nicht in Frage gekommen. Das soll auf keinen Fall die, ich sage mal, die alten Heiligen oder die frühen Heiligen, je nachdem wie man sieht, geringschätzen, gar nicht. Ich denke, dass die aktuellen Heiligen und die Heiligen der früheren Zeiten und auch des Mittelalters, antiker Mittelalter, das gehört zusammen, nicht, das ergibt ein Ganzes. Aber ich dachte mir dann, es gibt, Gottlob, viele Bücher über Heiligen mit Heiligenbiografien, aber eins mit nur von aktuellen, beziehungsweise auch mit vielen Unbekannten, da gibt es dann doch eher wenige. Und so gesehen waren meine Auswahlkriterien der Gestalt, dass die Auswahl sich eingegrenzt hat und damit wieder auch nicht so schwierig. Aber gut, manche, die ich unbedingt noch gerne gehabt hätte, sind dann doch nicht drin. Stimmt, das gab es auch. Zum Beispiel, ich nenne ein Beispiel, die Gianna Barretta Molla, eine Heilige, die ich sehr verehre, hat keinen Ein. Pater Pio, bin ich sofort darauf angesprochen worden von Lesern. Wo ist Pater Pio? Stimmt. Leider. Das ist dann schon wahr. Man muss irgendwann den Schlussstrich ziehen und das ist eigentlich auch schade. Spricht für einen Nachfolgeband.
Einige der Beschriebenen sind den meisten von uns gut bekannt. Das haben Sie schon gesagt. Johannes Paul II. Ist dabei, richtig. Karl Leisner zum Beispiel.
Richtig.
Von anderen haben vielleicht viele von uns noch nie etwas gehört. Die sind auch noch nicht selig oder heilig gesprochen worden. Ich nenne da zum Beispiel Madeleine Delbrel, das ist vielleicht wieder bekannter, aber Elisabeth Lezeur zum Beispiel ist
Elisabeth
vielleicht
Lezeur ist sicher ganz unbekannt bei
ganz
uns.
Ganz unbekannt, genau. Das heißt, wie haben Sie dann gesagt, das sind Menschen, der Glaube, das ist für mich so überzeugend, die sind zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber für mich echte Vorbilder und Fürsprecher.
So ist es, Frau Fröhlich. Ich meine, ich muss hinzufügen, der Großteil, wirklich, der Löwenanteil der von mir vorgestellten Heiligen ist kanonisiert und es sind wenige, die noch nicht kanonisiert sind. Und von diesen noch nicht kanonisiert läuft bei allen das Seligsprechungsverfahren. Das heißt, auch bei einer Elisabeth Lezeur ist das Seligsprechungsverfahren eingeleitet, auch für Madeleine Delbrel. Aber gut, sie sind noch nicht kanonisiert, da haben Sie recht. Ich meine, weil Sie, ich kann einen Namen erwähnen, Beispiel Manuel Lozano Garrido, ich glaube, das haben die wenigsten gehört. Das ist der erste selig gesprochene Journalist. Ein Italiener, von dem zum Beispiel gibt es einen sehr kurzen Zenit-Artikel anlässlich seiner Seligsprechung, jetzt einmal ausgenommen, von dem gibt es noch gar nichts auf Deutsch. Also, da gibt es noch gar keine deutsche Biografie, da gibt es bislang nur englische beziehungsweise natürlich italienische Quellen. Und ich habe mir einfach gedacht, gerade in einer Welt, ihn nur als Beispiel genommen, gerade in einer Welt, die so sehr geprägt ist von den Medien, ja, wo der Journalismus auch so eine Macht hat, da war es mir einfach ein Anliegen zu sagen, hallo, es gibt einen, der hat das auf eine gute und wahrhaftige Art gelebt. Das war ein Journalist, das war ein Medienmensch, das war ein Zeitungsmensch, aber der ist als solcher heilig geworden. Und hat sozusagen alle Anforderungen, die das Evangelium an jeden von uns stellt, auch in seinem Beruf als Journalist verwirklicht. So kam der zum Beispiel rein, weil ich denke, er hat unserer Zeit, den Journalisten natürlich vor allem, aber auch uns, sehr viel zu sagen. Und der ist in den 70er Jahren gestorben. Also das ist wirklich ein Zeitzeuge.
Vielleicht können Sie doch nochmal ganz kurz, um das plastisch zu machen, erzählen, was der ungefähr von Leben hatte. Ich denke, viele von uns, die meisten, werden das gerade zum ersten Mal gehört haben.
Der Manuel Lozano Garrido, ja, ganz kurz, weil da könnte man so viel sagen, das ist noch dazu einer meiner Lieblingsheiligen. Vielleicht ist es fast am einfachsten, wenn ich dann auch ein kurzes Gebet, also ich sag mal ganz kurz, er war schriftstellerisch sehr aktiv, nicht nur als Redakteur und Journalist, er hatte Arbeitsaufträge an 4 verschiedenen Tageszeitungen, christlichen Zeitungen, aber auch Tageszeitungen. Und er hat aber auch so mindestens 14 Bücher veröffentlicht, Tagebücher, Romane, also es war ein sehr schreibbegabter Mensch und er wollte schon Zeit seines Lebens Journalist werden und er ist dann mit ungefähr 20, na, da war er schon älter, weil dann ist er Lehrer geworden, mit ungefähr 30 Jahren an einer sehr, sehr schweren Krankheit, hat ihn daheim gesucht, eine Krankheit, die ihn gelähmt hat. Er musste
ist
dann
in Spanien nicht gewesen, oder? Manuel Lozano.
Habe ich italienisch gesagt? Nein,
ja, genau,
Spanien. Natürlich. Entschuldigung, das habe ich mich versprochen. Andalusien. Andalusien. Erst nicht in Spanien, sondern in Italien, sondern in Spanien. Er wurde dann in den Rollstuhl gefesselt, eine seltene, unheilbare Krankheit, die er mit großer Tapferkeit auch bis zu seinem Lebensende getragen hat. Er hat noch jahrzehntelang mit dieser Krankheit gelebt. Er musste dann mit Ausnahme des Journalismus, aber alle anderen Träume, die er hatte für sein Leben, nämlich zu heiraten und Kinder zu haben, das musste er aufgrund dieser Krankheit einfach fallen lassen, das war ihm nicht mehr möglich. Und er hat sehr, sehr schöne Gebete auch oder Texte, die, ja, so eine Mischung aus Text und Gebet geschrieben, in denen er immer wieder auch sein Ringen sozusagen, seinem Ringen Ausdruck gibt, denn natürlich war das für ihn auch nicht so hoppala hopp, dass er das einfach annehmen konnte, sondern es bedeutet ein ständiges Ringen, ein ständiges neues Suchen, auch diese schwere Situation anzunehmen. Und er hat dann beispielsweise geschrieben, einen Dekalog für Journalisten. Und das möchte ich jetzt vielleicht ganz, das ist nur kurz vorlesen. Da hat er sozusagen einen Verhaltenskodex an Berufskollegen formuliert. Und der klingt so. Ich glaube, das könnte sich jeder Journalist hinter die Ohren schreiben. Aus dem Dekalog des Journalisten. Schreibst du, so tue es folgendermaßen. Auf den Knien, um zu lieben, sitzend, um zu urteilen, aufrecht, um zu kämpfen und zu sehen. Öffne deine Augen und staune, damit deine leeren Hände sich mit Leben füllen und deine Leser das Wunder des Lebens berühren. Würze das Brot der reinen Information mit dem Salz deines Stils und der Hefe der Ewigkeit. Doch nimm dem Leser nicht die Freude zu genießen und selber zu urteilen. Bitte Gott, dass er dich unempfänglich macht für Schmeichelei und Bestechung. Falls deine Stille einmal Scheitern genannt wird, akzeptiere es und schweige. Doch Vorsicht mit der Eitelkeit des Märtyrers, wenn die Worte aus Feigheit nicht geschrieben wurden. Vergiss nie, dass du nicht auf diese Welt gekommen bist, um für die Klatschpresse oder für Süßwarenläden zu arbeiten. Tische vielmehr den guten Happen des hoffnungsvollen Lebens auf, ganz so, wie es ist. Und ich finde, aus diesem Text geht einerseits die Leidenschaft fürs Schreiben hervor. Nicht Manuel Luzzano Garrido war mit Vollblutjournalist und Autor. Und gleichzeitig auch dieser ganz hohe Anspruch, wie ich vorher meinte, diese Latte, die für ihn als Journalist so hochgelegen ist. Und das ist letztlich die Latte der Wahrheit, die Latte des Evangeliums. Und das hat er in seinem Leben wirklich vorbildlich miteinander verbunden.
Er ist auch, Sie haben es eben beschrieben, durch eine schwere Krankheit dann immer mehr in den Rollstuhl gefesselt gewesen, genau. Und ist daran dann auch gestorben später.
Ja, genau.
Das kommt relativ häufig, würde ich sagen, bei den modernen Heiligen, die Sie uns vorstellen, vor. Irgendwie eine sehr schwere Krankheit.
Ja.
Es sind ganz junge Menschen dabei, junge Frauen, die früh sterben. Ist es so, dass irgendwie doch Heiligkeit, Kreuz, doch irgendwie am Ende doch Hand in Hand gehen?
Das ist eine sehr tiefe Frage, die Sie stellen und die letztlich auch einer sehr profunden Antwort bedürfte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schaffe, in dieser kurzen Zeit, nicht die uns jetzt zum Radio hier in dieser Sendung gegeben ist, die Frage wirklich zu beantworten. Vielleicht ein paar Stichworte. Ich meine, es heißt, Christus hat dem Evangelium gesagt, ich meine, der Herr ist immer erstaunlich ungeschminkt im Evangelium. Ja, also er macht uns wirklich nichts vor. Und Christus hat gesagt, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist ganz klar eine Weisung. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man in eine falsche Leidensmystik geraten soll oder dass man, wie soll ich sagen, das Kreuz an sich ziehen will, wo es vielleicht jetzt gar nicht gefragt ist, das zu tragen. Das hat damit nichts zu tun. Und dennoch gibt es an den Worten Christi nichts zu rütteln. Grundsätzlich muss man sagen, die Frage gehört Kreuz und Heiligkeit zusammen, kann man sicher mit Ja beantworten. Aber ich denke, wir können den Bogen weiterspannen. Weil man könnte die Frage so stellen, gehört Leben und Kreuz zusammen? Und auch da muss man sagen, ja. Wir sehen in unserem eigenen Leben, in dem, was uns umgibt, auch unserer Freunde und Bekannten und Verwandten, doch immer wieder Schicksalsschläge, schwierige Situationen, Unvorhergesehenheiten, die den Menschen zu schaffen machen, ob das Arbeitslosigkeit oder Krankheit oder brüchige oder in die Brüche gegangene Beziehungen sind. Das Schwere im Leben, Schicksalsschläge sind einfach da. Wir als Christen bezeichnen es als Kreuz. Und die Heiligen sind Christus darin ähnlich geworden, dass sie gesagt haben, okay, ich reagiere da jetzt nicht bitter, ich versuche das auch nicht abzustoßen, ich tue alles dagegen, ich tue alles dafür, was ich kann, um wieder gesund zu werden, Beispiel, wie auch Emmanuel Luzzano Garrido, nicht, der ist jetzt auch zu den Ärzten gegangen und hat sie behandeln lassen. Aber wenn dann klar ist, es ist unausweichlich, dieses Kreuz ist auf meine Schultern gelegt, dann versuche ich in aller Demut und Schwachheit, es Jesus nachzutragen oder sagen wir es nochmal anders, es mit dem Herrn gemeinsam zu tragen und das zeichnet die Heiligen schon aus. Und ich glaube, genau das können wir auch von ihnen trostvoll lernen und aus ihrem Leben ablesen, dass mit der Gnade Gottes es möglich ist, ein Kreuz zu tragen, also nicht darunter zu zerbrechen, sich nicht in den Versuch aufzureimen, es ständig abzuwerfen, sondern es mit der Gnade Christi, mit seiner Hilfe zu tragen. Das sind jetzt natürlich sehr große Worte und ich meine, das muss natürlich dann im Leben erst einmal gelebt werden und auch das sieht man bei den Heiligen. Durchbuchstabiert und auch das sieht man bei den Heiligen und auch da sind sie für mich aber gerade daran Vorbilder, wie schwer ihnen das fiel. Als Manuel Lozano Garrido, bleiben wir bei ihm, dem kleinen Spanier, wie er sich nannte, als er krank geworden ist, der war verzweifelt und sagte, Hilfe, ich wollte doch der Journalist sein, der mit einem Block und Bleistift durch die Straßen rennt und Artikel schreibt, ich wollte doch eine Familie gründen. Das war ganz, ganz schwer. Das hat ihn zu Boden gestürzt, in eine Nacht gestürzt. Das war ein schmerzlicher Weg, bis er wieder auftauchen konnte und sagen konnte, Herr, ich nehme dieses Drehbuch, das du jetzt für mein Leben geschrieben hast, ich nehme es an.
Und das heißt, die Anfechtungen, bitte? Das Ringen, das ja. ist noch nicht das, was uns von der Heiligkeit trennt.
In keinster Weise. Das haben wir sicher mit Ihnen gemein. Und was mir auch sehr gefällt, gerade bei der neueren Hagiographie, die ältere Hagiographie, also die Literatur über die Heiligen, die war manchmal so ein bisschen wie diese Fotos, Frau Fröhlich, das kennen Sie sicher, die retuschierten Fotos, wo man früher sozusagen die Fotos nachgearbeitet, nachgebessert hat. Das gab es auch beim Leben der Heiligen, nicht speziell, wenn man zum Beispiel die ersten Biografien von Thérèse von Lisieux liest, da hat man wirklich das Gefühl, man liest die Geschichte eines Engels, aber nicht die Geschichte eines Menschen aus Fleisch und Blut. Heute haben wir eigentlich, da geht es jetzt nicht um Enthüllungsjournalismus, gar nicht. Es geht nicht um Enthüllungshagiographie. Aber es geht schon darum, die Männer und Frauen, die Heiligen, so zu zeichnen, wie sie wirklich auch als Menschen waren. Denn wenn die so abgehoben beschrieben werden, dann ist das für mich weniger ermutigend. Weil dann denke ich mir, gut, zu diesem Club werde ich nie gehören. Da habe ich sowieso gar keine Chance dazu zu gehören, das kann ich vergessen. Wenn ich aber heute lese, wie schwer das für viele war, gerade auch bei den Märtyrern des Dritten Reichs zu sehen, was die durchgemacht haben, auch an Verzweiflung. Aber, und das ist das Ermutigende, da sind sie nicht stehen geblieben. Und da können wir sie dann schon bitten, hallo, nehmt mich auf diesem Weg auch durch eure Fürsprache mit. Ich möchte auch nicht stehen bleiben. Ich möchte auch nicht in der Verzweiflung und in der Resignation und in der Bitterkeit stehen bleiben. Aber gekannt, geschmeckt, wenn ich das mal so sagen darf, haben die das alle.
So wie und das Jesus selber ja auch eigentlich.
Sie sagen es, Frau Fröhlich, nicht, dass man sofort nach Gethsemane versetzt, nicht? Jesus,
das ist da irgendwie so der Scheitelpunkt, nicht, ob man sich dadurch dann führen lässt in solchen Moment der Prüfung.
So ist es. Und wie gesagt, man kann sehr schnell und schön darüber schreiben, es durchzuleben ist etwas ganz anderes.
Ich denke, an dieser Stelle können wir ein wenig Musik hören und danach sprechen wir weiter mit Christa Pfenningberger von der Gemeinschaft der Seligpreisungen, uns zugeschaltet aus dem österreichischen Maria Langeck, über Lebensbilder Heilige aus unserer Zeit. Lebensbilder, Heilige aus unserer Zeit, das ist unser Thema in dieser Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Unser Gast ist die Buchautorin Christa Pfenningberger. Sie ist auch Chefredakteurin der Monatszeitschrift Feuer und Licht der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Sie ist uns zugeschaltet aus dem österreichischen Wallfahrtsort Maria Langeck und wir sprechen über ihr Buch 33 Lebensbilder von Heiligen unserer Zeit, in der sie die auch bekannte und unbekannte Glaubenszeugen aus den vergangenen 100 Jahren, stimmt so ungefähr, vorstellt?
Ja, das kann man sagen, genau, aus dem letzten Jahrhundert vor allem, also dem 20. Jahrhundert.
Ja, das heißt, das sind Menschen, die unserer Lebenswirklichkeit näher stehen als vielleicht ein Heiliger aus dem Mittelalter, so sehr dieser Heilige oder diese Heilige uns auch durchaus viel zu sagen hat. Aber das sind Menschen, die uns oft nahestehen und vor allem Menschen, die wir zum Teil noch gar nicht kennen, die auch mit den Nöten unserer Zeit zu kämpfen haben. Sie haben eben schon schwere Krankheit erwähnt. Das ist ein Feuer, durch das viele dieser Glaubenszeugen gegangen sind, wo sie uns auch gesagt haben, wo man oft an diesem Scheitelpunkt steht, wie kann ich mit diesem Leiden, mit diesem Schicksal vielleicht früh zu sterben, Krebserkrankung zum Beispiel oder ähnliches, wie gehe ich damit um? Und da ist es oft so, dass man da steht an einem Punkt, an dem es dann vielleicht nach rechts oder nach links geht. Und
ja,
da können diese Glaubenszeugen uns auch eine Richtung weisen, die Richtung des Vertrauens und der Hingabe, der Ganzübergabe.
Ja.
Eine weitere, ich würde fast sagen, eine Krankheit unserer Zeit, die auch zu meiner Überraschung in Ihrem Buch unter einem bei einem Glaubenszeugen vorkommt, ist die Depression. Und da habe ich mich gefragt, es ist ja oft so, dass wir sagen, ja, wenn es jetzt ein körperliches Leiden ist, dann kann ich dem ja noch mit meiner geistigen und Willenskraft entgegentreten. Aber wie ist das, wenn diese geistige Willenskraft direkt betroffen ist durch zum Beispiel eine psychische Erkrankung, durch so etwas wie Depression, dann stellt man sich vor, dann ist einem ja fast das Werkzeug genommen, um noch einen Weg des Vertrauens gehen zu können, weil die Depression einen ja gerade genau davon wegtreiben will. Vielleicht können Sie dieses Beispiel von diesem Priester
Enrico Ripuschini,
aus Italien,
ein Italiener,
das vielleicht mal ganz kurz schildern, wie der durch diese Depressionsschübe gekommen ist und dann ganz im Vertrauen weitergehen konnte.
Er ist noch dazu, weil Sie, Frau Fröhlich, gemeint haben, manche von den von mir vorgestellten Heiligen sind sehr früh gestorben. Das stimmt, er ist einer, der ist sehr alt geworden, also er ist 78 Jahre alt geworden. Er ist in Norditalien geboren, und zwar 1860 und 1938 ist er gestorben. Und er wird als Junge, als Kind ist er beschrieben worden als sehr schüchterner Charakter und er sprach auch so ein bisschen holprig. Also er hatte Mühe, sich wirklich flüssig und selbstbewusst und mit viel Selbstvertrauen seiner Stimme Gehör zu verleihen, das konnte er nicht wirklich. Ich glaube, dass man schon in diese Charakterveranlagung, das ein bisschen zurückgezogen sein und sehr schüchtern sein, aber auffallend schüchtern, dass man da vielleicht auch schon den Keim dieser Krankheit möglicherweise sehen kann, nämlich der Depressionen. Er hat sich dann durchaus entgegen des väterlichen Willens dazu entschieden, Kamelianer zu werden. Das ist ein Orden, der in der Krankenpflege sehr tätig ist.
Für jemanden, der sehr schüchtern ist, auch schon etwas, dass er sich gegen den Willen eines offensichtlich sehr willensstarken Vaters durchsetzt.
Das ist ganz erstaunlich, ja. Der Ruf war sehr stark. Er hat sogar am Anfang, um seinem Vater zu gehorchen, und ich meine, damals hieß das ja noch ganz was anderes als heute, sich gegen den Vater durchzusetzen. Er hat dann am Anfang Mathematik studiert, aber ohne jegliche Leidenschaft. Schließlich hat er es aber eben doch geschafft, Ordensbruder und nicht nur Bruder, sondern auch Priester zu werden, hat dann Theologie studiert. Und die Eltern haben dann Gott sei Dank auch gesehen, dass er sehr zufrieden und glücklich ist und wirklich auf dem von Gott vorgezeichneten Weg ist. Die Depression, wenngleich er auch sehr schüchtern und so war, aber die Depression traf Enrico trotzdem völlig, so schreibt er zumindest, völlig überraschend. Er wurde von sozusagen binnen weniger Tage, 1887 war das erste Mal, von einer schweren nervösen Depression erfasst. Das war damals sicher auch weit noch nicht so erforscht, wie das heute ist. Und vor allem wurde damals auch noch nicht so offen damit umgegangen. Gerade auch in christlichen oder auch klerikalen Kreisen war das schon so ein bisschen ein, ich will nicht direkt sagen Schande, aber zumindest ein gutes Image hatte eine Depression da auf keinen Fall. Es ist ihm wirklich sehr schlecht gegangen und er war total niedergeschlagen. Er schreibt in seinem Tagebuch, dass er eine völlige Schwärze kennt und auch alles, was damit verbunden ist, eine große Unruhe und gleichzeitig eine Antriebslosigkeit. Und ein Brief, den er an seinen Rektor schreibt, der zeigt eine wirklich verzerrte Handschrift. Und er war auch in einem totalen Erschöpfungszustand. Ich weiß nicht, ob man das heute mit diesem sehr weitläufigen Begriff Burnout bezeichnen könnte, aber das ging auch so weit fast bis zur psychischen Spaltung. Also nicht, dass ich jetzt wirklich, Gott sei Dank muss man sagen, eine Psychose hatte, aber er war wirklich schwer psychisch krank. Und wie er durchgegangen ist, einerseits muss man sagen, er hat alle ärztlichen Mittel ergriffen, also auch das ist schon auf jeden Fall eine gute Lektion. Enrico hat nicht gesagt, gut, dann bete ich noch mehr Rosenkränze und werde schon gesund. Er hat sozusagen alles getan, was es damals gab. Er hat sich erholt, er ist auf Kur geschickt worden, er hat sich behandeln lassen, so wie halt damals eine Depression behandelt wurde. Das hat er alles absolviert und ist dann auch wieder zu Kräften gekommen. Und er Das ist ganz interessant und ich weiß nicht, ob man es wirklich nachvollziehen kann, wenn man es nicht erlebt hat, vermutlich nicht. Er sagt, dass er einerseits in eine totale Dunkelheit getaucht war, in dieser Krise, in dieser depressiven Krise, und gleichzeitig hat er am Grund dieser Krise die Barmherzigkeit Gottes getroffen. Hier rühren wir letztlich, glaube ich, an ein großes Geheimnis, weil Sie gemeint haben, Frau Fröhlich, wie geht jemand, so wie der selige Enrico Repuschini, wie geht der da durch eine Krankheit, von der heute so viele betroffen sind? Ich glaube nicht, dass man das einfach, ich sage es jetzt mal so, rezeptartig aufschlüsseln kann. Das glaube ich fast nicht. Und im Grunde rührt man ja auch an ein Geheimnis einer Gottesbeziehung. Ihm, dem seligen Enrico, war es gegeben, am Grund dieser wirklich ganz schweren Krise, wo es ihm furchtbar schlecht und elend ging, die Barmherzigkeit Gottes zu treffen. Es war ihm dank sicher dieser Erfahrung, aber sicher auch dank der medizinischen Behandlung möglich, wieder aufzutauchen. Damals war er noch jung. Sein Leben war dann bis zu seinem Ende mit 78 Jahren von immer sich wiederholenden schweren psychischen Krisen gezeichnet. Also der selige Enrico hat sich nie, ich sag's mal so, ganz errappelt, dass er irgendwann zurückblicken konnte und sagte, ach, jetzt habe ich die Depression los, Gott sei Dank, das war aber schwer. Er hatte Zeit seines langen Lebens mit ihr zu kämpfen, immer wieder Rückschläge, immer wieder musste er sich sozusagen zurückziehen, weil er nicht mehr konnte. Er hatte gleichzeitig auch im Orden verantwortungsvolle Aufgaben. Er war zuständig für einen sehr großen ökonomischen Bereich. Da hatte er sehr viel Geld auch zu verwalten, da stellte er sich sehr geschickt an und er war Krankenhausseelsorger. Und durch seine eigenen Krisen, das haben Berufskollegen von ihm, also Priester, Mitbrüder bestätigt, durch seine eigenen Krisen hat er eine unglaubliche Barmherzigkeit ausgestrahlt für die anderen Patienten. Und da gab es Patienten, das ist im Seligsprechungsprozess dann aufgerollt worden, die waren ganz abwesend, nicht den Krankenhausseelsorger zu denen gekommen, ist ein Priester, nein, keine Beichte, schon gar keinen Priester. Wenn der selber so leidende Pater Enrico gekommen ist, haben sich bei vielen auf fast wunderbare Art und Weise die Herzen geöffnet. Die Leute haben wieder einen Zugang zu den Sakramenten gefunden. Leute haben wirklich sich versöhnt mit ihrem eigenen Leben, aber sich auch versöhnt mit der Kirche oder mit Angehörigen und haben sich segnen lassen vom Pater Enrico. Er ist nicht bekannt gewesen für wunderbare Heilungen. So wenig, wie es die in seinem eigenen Leben gab, nicht? Weil die gab es auch in seinem Leben nicht. Aber er war bekannt dafür, dass er sozusagen zu einem Kanal der Barmherzigkeit wurde für andere Kranke. Und ich glaube, es ist nicht weit hergeholt zu sagen, das konnte er deshalb sein, weil er durch diese Leidensschule gegangen ist. Er ist dadurch ganz durchlässig geworden für den mitleidenden Christus, der ja gerade den Kranken nahe sein will. Dafür konnte er ein Kanal sein. Der Preis, den er dafür bezahlt hat, war natürlich sehr hoch, weil in diesen Phasen der Depression ging es ihm wirklich ganz schlecht. Und wenn er schreibt, völlige Schwärze, dann meint er das so, wie er es geschrieben hat. Das ist keine irgendwie Formel, das ist ernst. Das waren wochenlang völlige Schwärze. Ihn eben wieder ein Auftauchen, das ist eben erstaunlich, aber eben auch immer wieder ein neu hineingetaucht werden in diese schmerzliche Schwärze.
Was ja auch etwas zeigt an ihm, nicht die Depression möchte einen Menschen ja in die Isolation treiben und das so hat er, dem hat er nicht nachgegeben. Also er
Nein, da sprechen Sie ganz was Interessantes an. Er hat nämlich in sein Tagebuch geschrieben, ich möchte, dass mein Leben sich im Dienst am nächsten verzehrt. Ich möchte mich in all meinen Tun für Jesus einsetzen. Das ist ganz richtig, was Sie sagen. Und er hat sich in der Tat natürlich in der Phase der schweren, schweren depressiven Krise musste er sich zurückziehen, wäre gar nicht anders gegangen. Aber dann, wenn er sozusagen wieder aufgetaucht ist, um das Wort zu verwenden, dann war oft sein erster Gang zu den Kranken, zu den Patienten ins Spital. Was ihn auch getragen hat, das ist auch ganz interessant, aber menschlich sehr gut nachvollziehbar, eine regelmäßige Struktur der Arbeit. Dass er dafür die Zahlen zuständig war und die Riesenbuchhaltung machen musste, konnte, durfte, das war für ihn auch ein Gerüst, das ihn getragen hat. Da zeigt er sich uns auch sehr menschlich, weil ich glaube, wenn man depressiv ist und gleichzeitig sozusagen, ich sag mal, arbeitslos, oder das ist dann ja noch viel schwerer auszuhalten.
Dass ein das auch tragen kann, was man selber trägt gleichzeitig. Also sicher auch ein sehr schönes Lebenszeugnis für unsere Zeit. Enrico Repuschini, auch gesammelt in diesem Buch, 33 Lebensbilder, Heilige aus unserer Zeit. Ich möchte, Frau Pfennigberger, unseren Hörern noch die Möglichkeit geben, auch anzurufen, vielleicht auch Fragen zu stellen. Also Sie haben jetzt von ein paar schon etwas unbekannteren Heiligen unserer Zeit oder Glaubenszeugen unserer Zeit erzählt, Journalist der eine, ein anderer, ein Priester, der stark mit Depressionen zu kämpfen hatte. Noch ein Zeichen für unsere Zeit, dass sie auch, das auch bei Ihnen vorkommt, ist die Ehe. Wir wissen, wie sehr, in welcher Krise viele Ehen heute sind.
Ja,
und
ja.
Sie haben vorhin schon einmal kurz haben wir den Namen Elisabeth Lezeur erwähnt aus Frankreich, eine Ehefrau. Fand ich auch, für mich auch eine ganz neue Geschichte, als ich das Buch durchgeblättert habe, ganz spannend gleichzeitig, denn der Mann von Elisabeth Lezeur, die eine tiefgläubige Katholikin war, war Atheist und hat auch ihren Glauben massiv bekämpft sogar.
Ja,
und
richtig.
Dennoch, ich meine, ich weiß, dass das vielleicht für viele, die in einer solchen Situation stehen, einfach nur ein schwerer Kreuzweg ist und ein Grund zum Leiden und auch manchmal zum Jammern. Aber bei Elisabeth Lezeur scheint das nicht so der Fall gewesen sein. Sie in ihrer Verschiedenheit haben sich diese Eheleute von Herzen geliebt. Und das ist doch auch ein außergewöhnliches Zeugnis.
Auf jeden Fall. Das ist ein ganz, wie gesagt, der Seligsprechungsprozess von Elisabeth Lezeur läuft, ist im Laufen, ist initiiert, ist in die Wege geleitet. Ich meine, das war wirklich ein außergewöhnliches Paar, denn ich meine, Elisabeth Lezeur ist ja nicht blind in diese Ehe hineingeschlittert, das muss man sagen. Sie hat sich in Felix, hieß ihr Mann Felix Lezeur, ein sehr erfolgreiches, sehr intelligenter, sehr gut aussehender junger Mann, in den hat sie sich verliebt und sie hat die Ehe schon geschlossen im Wissen, was sie tut, sozusagen. Elisabeth selbst hatte eine große Vorliebe für alles Geistige und Künstlerische. Ihr Elternhaus war ein Treffpunkt für intellektuelle Künstler und Philosophen. Sie ist in Paris zur Welt gekommen, sie ist 1914 gestorben. Und als sie Felix kennengelernt hat, hat sie für sich schon gewusst, das ist der Mann meines Lebens. Ich meine, sie war jetzt nicht hoch erfreut darüber, dass er Atheist war. Aber sie haben doch auch vorher schon sozusagen auch viel darüber gesprochen. Und sie hat einmal in ihr Tagebuch geschrieben, Felix hat alles, was ich mir von einem Mann erhoffte. Und er hat ihr zugesagt sozusagen, dass er den katholischen Glauben respektiert. Also er hat gesagt, ich habe ihr versprochen, ihren katholischen Glauben zu respektieren. Aber er hat dann im Laufe der Ehe verstanden, dass das eigentlich gar nicht geht. Und er hat dann selber geschrieben, diese Neutralität dem Glauben gegenüber, die ich meiner Frau versprochen habe, die war eigentlich ein Schwindel. Das heißt, im Grunde genommen hat ihn die Frömmigkeit seiner Frau letztlich doch total genervt. Und er hat dann auch versucht, ihr durch entsprechende Lektüre den Glauben, ich sag's mal hart, auszutreiben. Und Elisabeth sagt, das wäre eigentlich fast geglückt. Sie ist dann tatsächlich ein Stück weit auf diese antikatholische Schiene ihres Mannes gerutscht. Nicht gänzlich, aber doch ein gefährliches Stück weit. Und er hat auch, eben, es war ein sehr gebildeter, sehr intelligenter Mann und er hat immer gute Gründe gehabt, sozusagen, auch rein auf intellektueller Ebene, ihr den Glauben auszureden. Und er hatte eine Riesenbibliothek und hatte dann immer ganz gezielt Bücher gegeben, sozusagen, die in denen der Glaube widerlegt worden ist, auf sehr gewandte und intelligente Art und Weise. Und Elisabeth hatte aber, sie schreibt selber dann, eine zweite Bekehrung, wo sie ganz glasklar sah, ihr Mann irrt und sie ist auf dem richtigen Weg als Katholikin. Und so sehr sie Felix liebt, da irrt er. Sie wurde ganz zutiefst erneuert und hatte eine, im Petersdom war das sogar in Rom, wo sie hingefahren ist, hatte da eine, ich würde sagen, eine mystische Gnade. Sie hatte nach der Kommunion auf eine ganz, ganz ungewöhnliche Weise die lebendige Gegenwart Christi erfahren und war von diesem Zeitpunkt an ganz erneuert. Und das Interessante ist aber, dass gleichzeitig mit dieser geistlichen Erneuerung, jetzt könnte man sich menschlich denken, ach, die hat sie sicher ganz weit weggebracht von ihrem Mann. Nein, sie wurde nämlich auch in der Liebe zu Felix erneuert. Und sie hat dann in der Liebe zu Felix kam eine ganz neue Dimension dazu, nämlich ein ganz großes Mitleid, dass ihr Mann als armer, sozusagen geistig armer Atheist, bei allem intellektuellen Reichtum, als geistig armer Atheist ja sozusagen innerlich verhungert und seelisch verkümmert. Und sie hat dann aus Rom ihm noch geschrieben, mein lieber, mein liebster Felix, danke für alles, vor allem dafür, dass du bist. Deine Aufmerksamkeit und deine Zärtlichkeit sind das größte Glück meines Lebens. Also es war eine außergewöhnliche Liebe, die selbst diese Trennung sozusagen in Glaubensdingen überlebt hat. Und bei allen Spannungen, die das für Elisabeth natürlich auch geheißen hat. sie hat ihrerseits eigentlich gar nicht groß versucht, ihren Mann zu bekehren. Also nicht so wie er, der versucht hat, sie auch zu bekehren zu seinem Atheismus. So hat sie umgekehrt eigentlich nicht versucht, ihren Mann zu bekehren. Sie hat ihn einfach geliebt und aus. Sie ist dann an einer Krankheit auch relativ früh gestorben, Elisabeth. Also das Ehepaar hatte keine Kinder. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt sie war, aber ich glaube, sie war ein bisschen über 40. 48 Jahre war sie genau, als sie an einer Krebserkrankung starb. Sie starb in den Armen ihres Mannes. Und für Felix ist eine Welt zusammengebrochen. Also er war komplett gebrochen. Er war außer sich vor Schmerz. Und nach dem Tod hat er ihr Testament geöffnet. Also das wollte sie auch nicht, dass er das vorher tut. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Er hatte Tagebuch gelesen. Also dieser hartgesottene Atheist hat das Tagebuch gelesen von dieser, man kann schon sagen, Mystikerin. Elisabeth Lesieux hat wirklich mystische Erfahrungen gemacht. Und das hat ihn aus der Bahn geworfen. Es hat ihm eine Elisabeth gezeigt, die er gar nicht kannte. Und er hatte gleichzeitig eine ganz, in all seinem Schmerz, er war fast rasend vor Schmerz, hatte er aber das starke Gefühl, Elisabeth sei bei ihm. Er hat einmal eine Autofahrt gemacht zu einem Freund, da war es so, als säße sie neben ihm. Natürlich, er hat sie nicht gesehen, er hat sie nicht angreifen können, aber es war ihm ganz deutlich, Elisabeth ist da. Elisabeth, seine Frau, ist bei ihm. Ja, und kurzum, diese Geschichte hat wirklich ein außergewöhnliches Happy End. Er hat sich bekehrt. Er hat sich bekehrt, er konnte, es ist ihm wie Schuppen von den Augen gefallen, er konnte sozusagen als hartgesottener Materialist plötzlich erkennen, es gibt eine geistige Wirklichkeit. Er hat zur katholischen Kirche gefunden, er ist nach Lourdes gefahren, hat dort eine Berufung sogar empfangen noch zum Priestertum, er ist in den Dominikanerorden eingetreten. Ja, und er hat dann das Tagebuch seiner Frau veröffentlicht. Er hat sein Leben eigentlich ganz in den Dienst seiner Frau gestellt, insofern als er ihr Tagebuch veröffentlicht hat und einfach wollte, dass die Botschaft von Elisabeth Lesieux bekannt wird. Sie ist in Frankreich auch in der Tat viel bekannter als bei uns, auch weil es noch nicht übersetzt ist, das Tagebuch. Sehr schön zu lesen. Ja, er hat auch das Vorwort geschrieben für die Erstausgabe und er war eigentlich ein sehr, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen jähzorniger, aber schon ein sehr bestimmter und sehr leidenschaftlicher Mann. Er ist dann im Laufe seines Lebens sicher auch durch das Alter, aber er sagt auch durch den Glauben und durch diese geistige Präsenz seiner Frau sehr ruhig geworden, sehr innerlich, und er hat dann immer noch gesagt, da gibt es ein Bild, da sieht man ihn im Dominikanerhabit und da lächelt er so, und er hat dann eben gesagt, er freut sich auf eines ganz unbändig, und das ist auf seine Begegnung mit Elisabeth. Er wurde dann 62-jährig, 1923, zum Priester geweiht. Ja, er ist 1950 gestorben, also hat noch seine Frau lange überlebt. Und der Seligsprechungsprozess von Elisabeth Lesieux wurde 1955 veröffentlicht, und es fehlt für den Abschluss nur noch das Wunder. Ich meine, es ist eigentlich die Bekehrungsgeschichte ihres Mannes eh ein Wunder, aber wir wissen es, für eine Kanonisierung braucht es eben ein, irgendeine Heilung, oder ich sage mal ein noch manifesteres Wunder. Aber im Grunde ist die Geschichte ihrer Ehe und diese Priesterberufung ihres Mannes ein einziges Wunder, wenn man so will.
Eines von den 33 Lebensbildern, die Sie, Frau Pfennigberger, schildern in Ihrem Buch. Wir sehen, da steckt viel drin, auch an Impulsen für unsere Zeit, für uns als Christen in unserer Zeit. 089-517-008-008 ist die Nummer zu dieser Sendung, und ich darf Frau Lederer begrüßen, die uns aus Altbach anruft in Tirol. Grüße Sie, Frau Lederer.
Grüß Gott, Frau Pfennigberger. Ich bin eine begeisterte Leserin Ihrer Zeitschrift, Frau Lederer.
Das freut mich.
Und ich muss echt sagen, alles, was Sie jetzt gesagt haben, also immer so, direkt erschaudern tut mir manches, erschaudern. Und das Letzte, ich kann einer nur danken, und das Letzte, da sieht man, Gottes Wege sind unfassbar.
Das ist einfach so
gewaltig. Ich sage immer, wissen Sie was, wenn ich sowas höre, da sage ich, Herr, ich danke dir, ich lobe und preise dich. Nein, ich danke dir, das ist mein Ding am Radio, verlautern, ich bin schon dankbar, weil das sind diese Zeugnisse. Ja. Wissen Sie was, ich manchmal denke, manche Leute werden so durch Gold im Feuerofen geprüft, und dann denke ich drum, ich glaube, Jesus hat, wenn sie gefragt haben, ob sie halt Nachfolge etc., und dann hat er gesagt, ich werde zwar das erleiden und vielleicht noch mehr. Und wissen Sie was, da denken wir dann sehr oft, genau diese Menschen, die haben viel erlitten für Jesus, durch Jesus, weil sie so gelitten haben. Das ist meine Einstellung. Das ist neu. Und ich sage auch ganz, ganz, ganz herzlich, aber geht's gut. Ich bin schon wieder ganz, ich bin beim Holzarbeiten, Holzspalten.
Frau Lederer, vielen Dank für diesen Anruf und ich habe mich besonders gefreut über den schönen tirolerischen Akzent und Dialekt. Ja.
Dankeschön, Frau Lederer, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Tirol. Und wir kommen jetzt aus dem südlichen Teil des deutschsprachigen Raumes ganz hoch in den Norden zu Frau Dulon aus Hamburg. Grüß Sie, Frau Dulon.
Ich grüße Sie hier. Ich bin zurzeit im Krankenhaus und bin nicht so ganz versiert mit dem Telefon hier, aber ich möchte gerne eine Frage an Frau Pfennigberger richten.
Bitte, Frau Dudon.
Sie hat nun gar nichts mit Ihrem Buch zu tun, aber ich habe lange die Zeitschrift empfangen auf Französisch.
Ja.
Und sie hat mich sehr bereichert. Ich bin auch in den Kommunitäten herumgegangen, nach Toulouse und in das Tevela in der Nähe, nicht? Und jetzt wollte ich Sie fragen, Frau Lösch und Sie beide sprechen so mit französischem Akzent. So schnell, dass es für uns Norddeutsche fast ein bisschen schwer ist zu folgen.
Ja.
Sind Sie beide sozusagen Eingewanderte nach Österreich?
Nein, also es hat mir auch noch nie jemand gesagt, dass ich mit französischem Akzent spreche. Ich habe 3 Jahre in Frankreich gelebt, aber ich habe eigentlich in Frankreich mit österreichischem Akzent Französisch gesprochen und nicht umgekehrt. Nein, wir sind beides waschechte Österreicherinnen.
Ach
aber
so, ja.
Vielleicht ist es dann
aber
doch die Geschwindigkeit, die ich mir auch immer wieder sagen lassen muss. Wir müssen manchmal etwas langsamer sprechen, damit unsere Hörer noch gut mitkommen.
Hm. Ja, bestimmt.
Es ist vielleicht der Drang, in kurzer Zeit so viel unterbringen zu wollen, man weiß, und die Zunge geht über.
Ja, genau.
Aber ich danke Ihnen, Frau Dulon, für Ihren Hinweis. Dankeschön.
Ich wollte aber auch noch sagen, dass ich von den Kommunitäten der Seligpreisung so viel gewonnen habe über meine Einstellung zu Israel. Und das ist
das
doch auch, auch wenn Sie zu uns sonst sprechen, Ihr Schwerpunkt, nicht?
Na, Schwerpunkt würde ich nicht sagen. Es ist das Verhältnis zu Israel ist sicher ein Element der Gemeinschaft, aber auf keinen Fall ein Schwerpunkt. Aber in meinem Buch gibt es einen Rabbiner, einen jüdischen Oberrabbiner, der zum Katholizismus gefunden hat. Der hat auch in mein Heiligenbuch Eingang gefunden. So gesehen passt das jetzt zu Ihrer Bemerkung zu Israel.
Mhm. Frau Dulon, dann wünschen wir Ihnen alles Gute, Gottes Segen und gute Besserung, wenn Sie im Krankenhaus sind. Alles Gute weiterhin.
Alles
Ihnen
Gute.
Viele Grüße nach Hamburg. Frau Pfennigberger, Sie haben gesagt, es gibt Heilige, die Sie da vorstellen und Glaubenszeugen, die noch nicht offiziell kanonisiert wurden. Aber alles Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen kommen. Also es sind Jugendliche dabei, Eheleute, Priester, Ordensleute und so weiter. Man glaubt gerne, dass Heilige irgendwie besonders begnadete Menschen sind. Und ich glaube, sie empfinden das irgendwie oft auch so, dass sie einfach dank dieser besonderen Gnade diesen Weg gehen können, des Trostes, auch Freude zu verbreiten, da wo sie sich vielleicht selber gar nicht danach fühlen und so weiter. Ist das denn so? Ist das die besondere Gnade, die einen Menschen zu einem Heiligen, also zu einem wirklich brennenden Glaubenszeugen macht? Oder die eigene Anstrengung, der eigene Wille? Was ist das?
Das ist eine gute Frage. Ich werde jetzt den Rat die Anmerkung der Frau Dulon aus Hamburg mir zu Herzen nehmen und versuchen, etwas langsamer zu sprechen. Sind Heilige besonders begnadet oder ist es die eigene Anstrengung? Ich glaube beides. Nur es gibt eine Priorität. Als erstes kommt die Gnade und dann kommt die eigene Anstrengung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das festhält. Es braucht natürlich beides. Man kann ohne eigene Anstrengung, ohne sich in der Tugend zu üben, ohne sich zu überwinden, die Hand zur Versöhnung auszustrecken, ohne sich am Wort Gottes zu orientieren, ohne aus den Sakramenten zu leben, nicht heilig werden. Aber die eigene Anstrengung ist nicht das Erste. Das erste ist die uns zuvorkommende Gnade, so wie es im Evangelium heißt, Gott hat uns zuerst geliebt. Er ist immer der Erste. Von Gott geht die Initiative aus. Mir gefällt auch immer sehr gut das Bild von Ruf und Antwort. Gott ruft uns, ich antworte. Würde Gott mich nicht rufen, ich könnte gar nicht antworten. Würde Jesus mich oder Sie, die Hörer, nicht rufen, nicht ziehen, wir wären richtungslos. Wir könnten ihm ja gar nicht folgen, wenn er nicht der Erste wäre. Also es braucht beides, Gnade und eigenes Zutun, aber es gibt den sogenannten, man nennt das in der Theologie, Primat der Gnade. Es gibt den Primat, den Vorrang der Gnade. Das ist wichtig zu verstehen. Mhm. Wenn man das außer Acht lässt, dann sind die Heiligen nämlich wirklich einfach geistliche Spitzensportler und sie haben einfach bei der Heiligen Olympiade die Goldmedaille gewonnen. Dann bleibt nichts sonst mehr über. Und dann sind alle geistlich unsportlichen Menschen sowieso draußen. Aber es ist, das ist interessant bei den Heiligen, besonders bei Gnade, ja und nein. Grundsätzlich sind heilige Menschen wie du und ich, das heißt, sie sind aus demselben menschlichen Rohstoff gemacht. Mit Ausnahme der Mutter Gottes sind sie alle von der Erbsünde belastet. Sie haben Grenzen, Fehler, sie haben Talente, gute Anlagen, schlechte Anlagen. Ich habe zum Beispiel einen vorgestellt, der war jahrelang schwerster Alkoholiker. Der hat sogar jemand Geld gestohlen, nur damit er sich Alkohol kaufen kann. Also Menschen wie du und ich mit allen Fähigkeiten zur Sünde. Aber doch besonders begnadet, weil sie sich eben in dieser menschlichen Armut, weil sie es Gott erlaubt haben, sind wir wieder beim Primat der Gnade, weil sie es Gott erlaubt haben, sie umzuwandeln, weil sie, wie beispielsweise der Schächer am Kreuz oder der Pharisäer, von dem Jesus von dem Jesus im Evangelium spricht, im Gleichnis, weil sie erkannt haben, dass sie arme Sünder sind, weil sie in ihrem Elend zu Gott gerufen haben, weil sie gewusst haben, ich schaffe das alleine gar nicht mehr, aus diesem, sei es Schlamassel, aus diesem Elend, wie auch immer herauszukommen, schaffe ich gar nicht. Und weil sie sich ganz entschieden nach dem Herrn ausgestreckt haben und es aber dann dem Herrn erlaubt haben und dem Heiligen Geist in ihrem Leben zu wirken, so wie Gott das will. Das ist dann das Besondere. Ich sage mal, das Ausgangsmaterial, der Rohstoff, das ist bei uns allen dasselbe. Also begnadet auf jeden Fall, Menschen wie du und ich auf jeden Fall.
Beides gehört zusammen. Vielen Dank, Frau Pfennigberger, für diese Sendung zum Thema Lebensbilder Heilige aus unserer Zeit, benannt nach Ihrem Buch 33 Lebensbilder von Heiligen unserer Zeit. Zum Ende dieser Sendung natürlich noch kurz ein Hinweis, wie man dieses Buch bestellen kann. Es ist im Eigenverlag erschienen. Sie können beim Hörerservice von Radio Horeb anrufen und dort die Kontaktdaten erfragen. 08328921110. Frau Pfennigberger, wir geben da immer die Nummer des Radio Horeb Hörerservices an. Das gibt weniger Verwirrung, nicht die vielen Telefonnummern und E-Mail-Adressen und so, aber da ist alles hinterlegt. 08328921110. Die Kolleginnen im Hörerservice wissen Bescheid oder sie schauen auf die Internetseite von Radio Horeb www.horeb.org und schauen unter dem Programm des heutigen Tages, dann unter der Sendereihe Spiritualität steht die heutige Sendung und daneben auch ein Infofeld und da sollten Sie auch alle Angaben finden, wie Sie das Buch bestellen können, ist vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. 08328921120, noch einmal die Nummer des CD-Dienstes. Wer im Internet ist, kann in der Google-Suchmaschine einfach nur 33 Lebensbilder eingeben, also die Zahl 33 und dann Lebensbilder. Ich habe es gerade gecheckt, klappt als erstes, kommt das Buch raus und wie man es bestellen kann. Also Sie sollten es finden, wenn Sie es suchen. 33 Lebensbilder von Heiligen unserer Zeit von Christa Pfennigberger und ich danke der Autorin, dass sie heute uns in dieser Sendung so einige Kostproben gegeben hat aus den Geschichten von diesen Glaubenszeugen aus dem vergangenen Jahrhundert. Vielen Dank, Frau Pfennigberger.
Ich danke Ihnen, Frau Fröhlich.
Alles Gute nach Maria Langeck, nach
Ihnen
Österreich.
Auch.
Beten
und
Sie für uns.
Dank.
Und ich verabschiede mich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie noch weiter dran. Es geht jetzt gleich weiter im Programm von Radio Horeb.